NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. September 1967. Der Todestag des Industriellen Harald Quandt.
Er ist ein Prototyp für die Generation, die im Krieg verheizt worden ist. Er ist aber auch der Prototyp, der dann nach dem Krieg sofort wieder anfängt, als wäre nichts gewesen.
Harald, jüngster Sohn des Großindustriellen Günther Quandt, wuchs auf beim Stiefvater NS-Propagandaminister Josef Goebbels. Er war Leutnant, Ingenieur, Millionenerbe, schillernder Unternehmer des Wirtschaftswunders und Opfer eines tragischen Flugzeugabsturzes. Rüdiger Jungblut, Autor des Buches Die Quandts.
Sie sind aber wohl bei relativ schlechtem Wetter gestartet. Die Maschine war auf dem Weg nach Südfrankreich, wo Harald Quandt ein großes Anwesen hatte.
Aber der firmeneigene Jet sollte die Côte d'Azur nie erreichen.
Die haben sich aber, das spricht dafür, dass die Instrumente ausgefallen sind, offensichtlich total verflogen und sind dann in Norditalien gegen einen Berg geflogen.
In den frühen Stunden des 22. September 1967 starb der Industriemagnat mit gerade einmal 45 Jahren nahe Turin. Geboren wurde Harald Quandt am 1. November 1921. Der Vater, Günther Quandt, schon damals ein höchst erfolgreicher 40-jähriger Unternehmer. Die Mutter, Magda Behrendt, 17 Jahre jünger als ihr Mann. Es war eine unglückliche Ehe, die der autoritäre Patriarch führte wie ein Firmenimperium.
Gelesen und genehmigt, Günther Quandt.
So zeichnete der schwerreiche Industrielle selbst die kleinsten häuslichen Ausgaben ab. Magda verließ ihren Mann und traf im Sommer 1930 in Berlin den NSDAP-Gauleiter Josef Goebbels.
Magda war entflammt,
erinnerte sich ihre Mutter später. Im Dezember 1931 heirateten Goebbels und Magda Quandt. Selbst eine leidenschaftliche Nationalsozialistin stieg sie später auf zu der Vorzeigefrau im NS-Staat. Blonde Gattin und treusorgende Mutter. Immer an ihrer Seite der Sohn Harald.
Nachmittags kam Magda mit ihrem Jungen. Er ist 9 Jahre und ein lieblicher Junge, ganz blond und etwas frech. Aber ich mag das,
notierte Goebbels über die erste Begegnung.
Er hatte als Junge eine enge Beziehung zu seinem Stiefvater Josef Goebbels. Der hat sich sehr um ihn gekümmert. Und Harald Quandt war sicherlich auch sehr stolz, einen so mächtigen Mann zum Stiefvater zu haben wie Josef Goebbels.
Der erkannte früh, das Kind war nützlich. Fotos zeigten Harald bei der Hochzeit, Harald zusammen mit Adolf Hitler. Harald wurde zum NS-Propagandakind und doch ließ er sich nie vollständig vereinnahmen.
Er hat keine besonders geradlinige Karriere in Jungvolk oder Hitlerjugend gemacht. Und was auch wirklich auffällig ist, dann in späteren Jahren, dass Harald Quandt nicht einmal Mitglied der NSDAP geworden ist.
Aber wie viele junge Männer verfiel er der Kriegsbegeisterung. Schon der 17-Jährige wurde 1939 als Kurierfahrer in Polen eingesetzt.
Er meldet sich dann später zu den Fallschirmjägern. Er kämpft an der Ostfront, er kämpft später in Italien, er ist bei der Schlacht um Monte Cassino beteiligt.
Aber trotz der Nähe zu Goebbels, mit zunehmender Kriegsdauer, schwand auch bei Harald der Glaube an den Endsieg.
Man kann aus den Tagebüchern seines Stiefvaters nachvollziehen, wie sich die Kriegsbegeisterung, die bei Harald Quandt am Anfang da war, dann immer mehr in Skeptizismus umschlägt. Man kann klar nachvollziehen, dass es im Jahre 1944 ganz heftige Auseinandersetzungen zwischen Harald Quandt und seinem Stiefvater und seiner Mutter gegeben hat.
Dann der Schock. Die Mutter beging in den letzten Kriegstagen zusammen mit Goebbels Selbstmord und hatte zuvor seine 6 jüngeren Halbgeschwister vergiftet. Für Harald Quandt ein unfassbares Verbrechen.
Ich glaube, er hatte für sich damit abgeschlossen, dass er diesen Stiefvater hatte, und er hatte auch damit abgeschlossen, dass er diese Mutter hatte.
Der Tod der 6 Geschwister blieb aber zeitlebens ein düsterer Schatten.
Die Tatsache, dass seine Mutter diese Halbgeschwister mit in diesen Tod genommen hat, die war das Sinnloseste an allem.
1947 kehrte Harald Quandt aus britischer Kriegsgefangenschaft zurück in ein zerstörtes Deutschland. Und doch gelang ihm inmitten der Ruinen schnell der Neuanfang. Das verdankte er seinem leiblichen Vater. Der Industriemagnat Günther Quandt hatte Niederlage und Kapitulation gut überstanden, obwohl er tief verstrickt war in den NS-Unrechtsstaat.
Günter Quandt hat etwa 50.000 Zwangsarbeiter in seinem Firmenreich beschäftigt.
Arbeitssklaven hatten in den kriegswichtigen Quandt-Unternehmen für Umsatz und Rendite geschuftet.
Er hat die Kontrolle über den Batteriekonzern AFA, der dann später Wachter hieß, der größte deutsche Batteriekonzern, der sehr kriegswichtig war, weil er unter anderem die Akkumulatoren für die U-Boote hergestellt hat.
Die AFA-Werke bei Hannover hatten im Krieg systematisch Häftlinge aus einem nahegelegenen Konzentrationslager eingesetzt.
Er hatte außerdem die deutschen Waffen- und Munitionsfabriken in Karlsruhe, einer der größten Rüstungsproduzenten des Dritten Reichs. Also da ist praktisch alles, was es an Munition und Geschützen gab, produziert worden.
Nach dem Krieg tauchte Günter Quandt unter. Er ahnte, dass ihm der Prozess drohte. Aber seine Akten lagen dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal nicht rechtzeitig vor. Einer der Chefankläger, der US-Jurist Benjamin Farage, erinnerte sich:
Er hatte Glück, schlüpfte durch unser Netz. Das bedeutet aber nicht, dass er unschuldig war. Quandt hätte angeklagt werden müssen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Versklavung von Menschen. Er wusste, dass die Bedingungen, unter denen diese Menschen arbeiten mussten, für viele den Tod bedeuteten.
Günter Quandt und der ebenfalls schwer belastete älteste Sohn Herbert blieben unbehelligt. Brillante Voraussetzungen für neue Geschäfte.
Die Quandts konnten nahtlos anknüpfen nach dem Krieg in der Produktion an dem, was sie vor dem Krieg gemacht haben.
Die globale politische Lage half dabei. Als mit dem NS-Staat der gemeinsame Feind verschwand, zerfiel das Zweckbündnis der alliierten Siegermächte. Aus Verbündeten wurden Gegner mit ganz unterschiedlichen Strategien in ihren Besatzungszonen. Das spielte den Quandts in die Karten.
Sie haben davon profitiert, dass die Westalliierten sich sehr schnell entschieden haben, wir wollen den Wiederaufbau in Deutschland. So ist es zum Beispiel so gewesen, dass dieser große Rüstungsproduzent Hitlers fast unmittelbar nach dem Krieg seine Starterbatterien in Hannover für die Fahrzeuge der britischen Armee hergestellt hat und denen auch verkauft hat.
Der jüngere Sohn Harald Quandt fand bald seinen Platz in der Unternehmensgruppe und setzte dabei neue Akzente. Der Vater und der Halbbruder Herbert waren Patriarchen alten Zuschnitts. Der Jüngste in dem neuen Führungstrio stand für einen ganz anderen Unternehmertypus.
Mir hat ein Freund Harald Quandt gesagt, er war einer der Ersten, der so begriffen hat nach dem Krieg, wir leben in einem amerikanischen Zeitalter. Er war ohnehin ein Mensch, der sehr zukunftsgläubig und zukunftsorientiert war.
Der technikbegeisterte Harald Quandt war in den Vorstandsetagen genauso zu Hause wie an der Partymeile der Côte d'Azur. Gunter Sachs und der Boxer Bubi Scholz zählten später zu seinen Freunden. Er genoss die ausschweifende Variante des Hurra, wir leben noch, gehörte bald zum Party-Jet-Set des Aufschwungs.
Er ist flugbegeistert. Er baut sich hinter seinem Haus einen Hangar, in dem er Flugzeuge unterbringen kann und beantragt tatsächlich die Genehmigung für den Bau einer Landebahn an seinem Privathaus.
Die wurde ihm zwar untersagt, aber mit Rückschlägen hielt sich Harald Quandt nicht lange auf.
Er ist reich und genießt das Leben in vollen Zügen.
1954 starb sein Vater Günter Quandt, hatte aber zuvor die Nachfolge in dem Firmenimperium genau geregelt. Herbert, der Ältere, führte den Batterie- und Automobilbereich. Er sollte später die maroden bayerischen Motorenwerke BMW sanieren. Harald leitete die Unternehmen der Metallbranche. Und das mit viel Erfolg, auch dank eines neuen Führungsstils.
Einer, der die beiden gut gekannt hat, der spätere BMW-Chef Eberhard von Kuhnheim, hat gesagt, Harald Quandt war der viel modernere Typ. Er war auch industriell moderner, weil er aus seiner Soldaten- und Offizierszeit wusste, dass man delegieren muss.
Die Konjunktur boomte und Harald Quandts Unternehmensgruppe verdiente Geld mit Kochplatten, Elektrosteckern, Schaltern, Schweißanlagen für Kühlschränke und Waschmaschinen. Unspektakuläre Produktionen für den Alltag im Wirtschaftswunderland. Dann kam 1955 die Wiederbewaffnung. Ungeachtet der Familiengeschichte wollte sich Harald Quandt das Geschäft nicht entgehen lassen.
Er ist in die Rüstungsproduktion wieder eingestiegen. Er hat Prototypen für Panzer produzieren lassen in seinen Metallunternehmen. Es wurden Landminen produziert als Erstausstattung für die Bundeswehr. Also in diesem Bereich hat er auch Kriegserfahrung und das industrielle Erbe des Vaters auf seine Weise dann fortgeführt.
Und das mit politischer Rückendeckung. Waffen made in Germany dienten ja ausschließlich dem Verteidigungsfall, auch wenn die Minen später in den Krisenregionen der Dritten Welt wieder auftauchten. Die Gewinne sprudelten. Harald Quandt gehörte zu den ersten Global Playern der jungen Bundesrepublik. Ein Leben immer am Anschlag.
Er ist einer der umtriebigsten Industriellen in der Wirtschaftswunderzeit.
Als er dann 1967 in den Trümmern des Firmenjets starb, sagte sein engster Freund Gerhard Viehweg auf der Trauerfeier:
Nun ist die Stunde gekommen, die wir immer wieder befürchteten. Die Stunde, in der das Schicksal deiner überschäumenden Lebensfreude, deinem Wagemut, deinem Leben ein Ende setzte.
Harald Quandt hinterließ ein Vakuum. 25 Verwaltungssitze im Top-Management waren verwaist und 50 Unternehmen verloren ihren Teilhaber. Die Familie Quandt stand vor der Zerreißprobe.
Durch den frühen Tod von Harald Quandt haben sich die Verhältnisse in der Familie für alle unerwartet radikal geändert. Herbert Quandt wollte weiterhin unternehmerisch tätig sein und ihm gegenüber standen nun die Witwe und die minderjährigen Kinder von Harald Quandt.
Seine Frau Inge und die 5 Töchter verfügten über ein millionenschweres Vermögen. Aber das konnte nun allenfalls treuhänderisch verwaltet werden, denn die Erben besaßen keinerlei Erfahrung im Management.
Da kann man kein großes industrielles Rad drehen mit einer solchen Konstellation. Außerdem war dann das persönliche Verhältnis zwischen Herbert Quandt und der Witwe Harald Quandts ausgesprochen schlecht, sodass die Familie sich dann über mehrere Jahre einerseits eine Psychoschlacht geliefert hat mit Auseinandersetzung und andererseits sehr mühevoll dieses Erbe aufgeteilt hat.
Herbert Quandt verstarb 1972 und seine Kinder aus dritter Ehe, Susanne Klatten und Stefan Quandt, stehen als Großaktionäre des Münchner Automobilkonzerns BMW in der Öffentlichkeit. Anders als die weitgehend unbekannten Töchter von Harald Quandt. Aber auch sie gehören zu Deutschlands Geldelite.
Aus dem Harald-Quandt-Erbe ist auch ein Vermögen von mehreren Milliarden Euro heute geworden. Dieses Vermögen ist nur nicht so sichtbar. Man weiß, dass den Erben von Harald Quandt in den USA ein großer Immobilienbesitz gehört. Sie sind an vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland beteiligt.
Mit dem Tod von Harald Quandt hatten sich die Wege in der Unternehmensdynastie getrennt. Das Erbe ließ sich aufschlüsseln. Die gemeinsame Familiengeschichte blieb unteilbar, war aber weitgehend in Vergessenheit geraten, auch weil die Quandts den großen wirtschaftlichen Erfolg mit Diskretion und Zurückhaltung begleiteten.
Da die Quandt-Gruppe, die Akteure alle mal sehr schweigsam waren, sich so im Hintergrund gehalten haben, sind sie lange unbemerkt geblieben in der Herkunft ihres Reichtums.
In den Wirtschaftswunderjahren wollte niemand so genau wissen, welche Rolle die Eliten zwischen 1933 und 1945 gespielt hatten. Vor allem, wenn sie längst wieder Macht gewonnen hatten wie Günter Quandt und seine beiden Söhne Harald und Herbert. Aber irgendwann wurde das gesellschaftliche Schweigegelübde gebrochen. In den 2000er Jahren deckten kritische Journalisten und Historiker die Verstrickungen der Quandt-Firmen im Nationalsozialismus konsequent auf. Für die Erben eine äußerst unbequeme Wahrheit.
Für diese Generation waren, glaube ich, die Enthüllungen, die es dann gegeben hat, über das Wirken der Quandts in der NS-Zeit ein regelrechter Schock, weil die tatsächlich geglaubt hatten, naja, so schlimm wird es nicht gewesen sein, der war halt ein Industrieller. In welchem Maße er ins Unrecht verstrickt war, das ist der jüngeren Generation, einschließlich Susanne Klatten und Stefan Quandt, also auch den Töchtern von Harald Quandt, erst eigentlich in den letzten Jahren bewusst geworden.
Die Quandts ließen ihre Unternehmensgeschichte aufarbeiten. Spätestens da wurde klar, ein Vermögen, erwirtschaftet von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen, hatte die große wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der deutschen Nachkriegszeit begründet. Die Folge? Die Quandts stellten sich ihrer Verantwortung. Für viele Opfer kam dieser Schritt allerdings zu spät.
Die Firmen, bei denen die Quandts das Sagen hatten oder mitreden konnten, die gehörten alle zu den Initiatoren der Stiftungsinitiative zur Entschädigung der Zwangsarbeiter. In dieser Hinsicht, glaube ich, kann man der Familie keinen Vorwurf machen. Da hat sie doch erkannt, dass da etwas getan werden muss, um das Leid von noch lebenden Zwangsarbeitern zu mildern.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Harald Quandt, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.